Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Auf die Beine treiben wollte. Das war die zweite und wohl auch letzte Mahnung, die ihn aufforderte, schleunigst jenes Gate aufzusuchen, an dem sein Flugzeug in nur wenigen Minuten starten sollte. Sein Körper begann sich plötzlich zu verselbstständigen. Er sah auf, blickte erst nach links, dann rechts, quer durch die Menschenmenge hindurch, ohne irgendetwas speziell im Fokus zu haben. In diesem Moment waren es lediglich Linien und Formen, die stillstanden oder sich bewegten, sich aber alle zu einer gemeinsamen, undefinierbaren Masse verbanden und vollkommen bedeutungslos waren. Sobald er sich erhoben hatte, setzte er wie mechanisch einen Fuß vor den anderen. Erst langsam, dann immer schneller, vorbei an den Gates B15, B14, B13, B12, B11, B10, B9. Als er das große Exit-Schild sah, rannte er darauf zu, durch die großen Glastüren hindurch, den langen Korridor entlang in die Abflughalle und bis nach draußen. Er hielt nicht an, ehe er die frische Luft in seinen Lungen spürte und das Gefühl aufkam, endlich wieder richtig durchatmen zu können. Juni 2014, Amsterdam, Niederlande. Vermutlich der 8. oder 9. Juni 2014. Der Rauch lag wie eine schwere Wolke über ihm, die ihn gefangen hielt. Sie versperrte ihm gekonnt die Sicht, sodass Tom befürchtete, sich in seinen eigenen Gedanken verheddert, nicht selbst wieder zurück an die Oberfläche der Realität durchkämpfen zu können. Seine glasigen Augen, gerötet vom Mangel an Sauerstoff, waren das wohl kleinste Problem, mit dem er konfrontiert war. Tage und Nächte waren an ihm vorübergezogen. Er konnte sich nicht daran erinnern, wie viele Male die Sonne aufgegangen und auch wieder hinter dem Horizont verschwunden war. Der Smoking Room des Flying Horse Hostels lud trotz des Mangels an Frischluft zum Verweilen ein. Wie ein Fluch lastete die betont legere Atmosphäre auf ihm und fing ihn wieder ein, wenn sein gesunder Menschenverstand sich zu Wort zu melden versuchte. Die Glut flammte orange-rot auf, als er langsam den ersten Zug machte. Er inhalierte den Rauch. Einmal, ein zweites Mal. Mit einem kalten Schluck Bier versuchte er, das leichte Kratzen in seinem Hals abzuwürgen. Mit jedem weiteren Schluck und jedem weiteren Zug legte sich die innere Anspannung. Er wusste, dass es nicht lange andauern würde, doch für diesen Moment ließ er es geschehen. Es war das erste Mal, seit er angekommen war, dass sie ihm nicht die Luft abschnürte. Es war falsch, abgrundtief falsch. Es war sogar so falsch, dass die Unruhe kurz wieder in seinen Magen zurückkroch. Mit dem Inhalieren legte sie sich aber auch wieder. Die Farben des Raumes verschmolzen ineinander. Linien waren nicht länger klar definiert. Das kleine Stückchen Zeit, das noch in ihm tickte, verlor damit auch noch das letzte Fünkchen Bedeutung. Er fühlte sich plötzlich, als wäre er inmitten eines schwarzen Loches, das ihn nicht mehr losließ und ihn immer weiter in sein Zentrum sog. Sein Kopf drehte sich. Er schloss die Augen. Doch das machte alles nur noch viel schlimmer. Der Grat zwischen Himmel und Hölle war für seinen Geschmack heute viel zu klein bemessen. Worauf hatte er sich nur eingelassen? Er war sich jedes einzelnen Knochens in seinem Körper bewusst. Nicht nur Müdigkeit pochte in seinen Muskeln, es war vielmehr eine innere Erschöpfung in ihrer reinsten Form, die in sein Fleisch einschnitt und jegliche Bewegung unmöglich machte. Was hatte er getan? Wie konnte er so impulsiv handeln und ohne groß darüber nachzudenken wegschmeißen, was er sich jahrelang aufgebaut und hart erarbeitet hatte? Der Schrei, der ihm auf der Seele brannte, wollte jedoch nicht entweichen. Stattdessen machte sich Machtlosigkeit in ihm breit. Es war bestimmt bereits zu spät, also wozu die Anstrengung? Sie würde ohnehin nur im Nichts verpuffen. Ebenso wie der Rauch, der stoßweise seine Lungen verließ. Zu spät. Viel zu spät. Jetzt musste er damit leben. Angsterfüllt von diesem Gedanken übermannte ihn kurz darauf der Schlaf, den sein Körper schlussendlich eingefordert hatte. Die Konsequenzen musste er ganz alleine tragen. Was ihm am nächsten Morgen, oder war es bereits Nachmittag, sofort bewusst wurde, als er sich verwirrt im Raum umsah. Ein stechender Schmerz im Nacken erinnerte ihn bei jeder Kopfdrehung daran, wo er war, während er auf völlig neue Gesichter blickte, die ihn fragend anstarrten. Eventuell würde ein erneuter Versuch helfen. Einfach die Augen noch einmal schließen und wer weiß, vielleicht konnte er aus diesem Albtraum erwachen und bei strahlendem Sonnenschein darüber lachen, wenn er sie das nächste Mal öffnete.
Da hat jemand noch ein eigenes Lied jetzt für das Kapitel geschrieben, ne? Schon spontan. Ja, das geht ja relativ düster los, muss man sagen. Also es wird klar, okay, Tom ist nicht gerade in der Blütephase seines Lebens. Wie ist es denn jetzt tatsächlich, wenn er das nächste Mal die Augen aufschließt? Wird das alles besser? Wie geht's für ihn weiter?
Ja, also beim nächsten Augenaufschlag wird es natürlich noch nicht besser. Es wäre ja auch einfach viel zu einfach. Jede Reise, vor allem wenn man alleine reist, bringt eben auch so die Ängste hervor, die man vielleicht sonst eher im Alltag unterdrückt und stellt einen natürlich vor Herausforderungen. Wenn man Glück hat, bringt sie dann aber auch Bereicherung und man wächst ja auch daran. Also jede Reise in ein fremdes Land ist eben auch eine Reise zu sich selbst. Das heißt, man lernt sich selbst ein bisschen besser kennen und es ist natürlich ein Prozess. Also das geht nicht von heute auf morgen, einfach nochmal die Augen zumachen und dann wird alles wieder gut. Aber ja, es entwickelt sich dann natürlich auch in eine positive Richtung. Also es ist jetzt kein sehr depressiver Roman, auch wenn es am Anfang vielleicht so wirkt. Deswegen würde ich vielleicht auch einfach einen kurzen Ausschnitt vom Ende der Reise vortragen, das Spiel auf den Malediven. Ja. März 2015, Meru, Malediven. Manchmal gibt es diesen einen Moment. Ein Moment, in dem du weißt, dass alles anders geworden ist. Eine Sekunde, die dir wie eine Ewigkeit vorkommt und die sich dann in wohliger Klarheit auflöst. Auf einmal ist nichts mehr wie zuvor, obwohl sich eigentlich kaum etwas verändert hat. Schwitzende Körper bewegten sich zu der Musik, die der DJ, der extra für diese Nacht auf die Insel gekommen war, auflegte. Tom folgte dem Rhythmus und ließ sich einfach treiben. Der Sand kitzelte inzwischen den Zehen. Was um ihn herum geschah, rückte nicht nur in den Hintergrund, sondern war so fern ab von ihm, dass es sich wie ein anderes Universum anfühlte. Ein Universum, in dem die Grenzen nicht willkürlich eng gesteckt worden waren, sondern in dem jeder frei wie ein Vogel war. Der schöne Ausblick, der sich von der Terrasse der Bar ergab und den er tagtäglich bewundert hatte, existierte in diesem Moment nicht. Vergessen waren auf einmal auch die Traumstrände und die blauen Weiten des Indischen Ozeans. Die Leute, die ihn umgaben, hätten genauso gut auch gar nicht da sein können. Er lächelte in sich hinein, ohne genau zu wissen, weshalb. Eigentlich war er kein Tänzer, wenn man von den wenigen Versuchen absah, unter Alkoholeinfluss zu lauten Beats unkoordiniert auf und ab zu springen. Er hatte sich auf den Tanzflächen immer fehl am Platz gefühlt. Es war zwar vermutlich nur Einbildung, aber sie erzeugten in ihm den Drang, sich zwanghaft umzusehen. Er spürte förmlich die Augen der anderen, die jede seiner Bewegungen analysierten und sich über seine tollpatschige Art lustig machten. Egal wie oft Bernie, das ist seine Freundin oder Ex-Freundin, je nachdem, ihm vom Gegenteil zu überzeugen versuchte, dieses Gefühl ließ sich nicht abschütteln. Und er konnte sich ja auch nicht jedes Mal erst Mut antrinken. An diesem Tag aber war alles ganz anders. Es störte ihm nicht im Geringsten, im Ungewissen darüber zu sein, was andere über ihn denken könnten. Es war ihm nicht einmal in den Sinn gekommen. Genauso wenig wie die Tatsache, dass ihm der Schweiß den Rücken hinunterlief und einen nassen, klebrigen Film auf seiner Haut zurückließ. Sein knallrotes Gesicht konnte abgesehen von den Hitzeerscheinungen nicht glücklicher aussehen. Er befand sich unter Leuten, die aus den unterschiedlichsten Teilen der Welt kommend auf dieser kleinen Insel gestrandet waren. Sie alle waren so verschieden und dennoch in dieser Situation alle gleich. Ohne Konventionen und Richtlinien gab es nichts, das zwischen ihnen stand. Sie waren hier in diesem Moment und nur darauf kam es an. What if I'm far from home? Oh brother, I will hear you call. What if I lose it all? Dröhnte es aus den Lautsprechern. Er kannte das Lied Hey Brother, aber diese Melodie und die Worte genau in diesem Moment schrien förmlich Perfektion. Die Situation war so perfekt, dass sie ihm eine Gänsehaut verursachte. Gefühle überrollten ihn. Glück und Trauer wechselten einander ab und hinterließen schließlich einen Zustand der Zufriedenheit. Es war ein Moment der Klarheit, den er Avicii zu verdanken hatte. What if I'm far from home? Ja, er war weit von zu Hause weg. Fast sogar am anderen Ende der Welt. Aber das war in Ordnung. Er war in Ordnung. Es musste nicht alles geklärt sein, um diesen Augenblick genießen zu können. Dieser Moment gehörte ihm und alle Probleme konnten sich erst einmal hintanstellen. Er kostete diesen Augenblick des Glücks aus, als wäre er der erste und einzige in seinem Leben. Es war sein persönlicher Weg, der ihn hierher geführt hatte und von dem er sich wünschte, er würde nie enden. Hey brother, there's an endless road to rediscover.
Stammt das aus einem Song, dieses Hey Brother? Ist das Ihr eigen kreiertes Wortspiel letztendlich oder Zeilen, die Sie immer wieder verwenden?
Also die Zeilen jetzt sind tatsächlich auch aus dem Lied. Also die haben da einfach so gut gepasst.
Ach so, okay. Dass. Mhm. Und die Szene ist ja wirklich, also ich habe das Gefühl, ich stehe da mittendrin in dieser Disco drinne und bekomme das alles mit. Ist das auch tatsächlich eine selbsterlebte Szene oder ist es rein fiktiv?
Also diese eine Szene ist wirklich, die habe ich wirklich auch so erlebt. Also es war wirklich so, dass ich auf den Malediven war und genau diese Szene auch erlebt habe. Das heißt, ich stand da mit Leuten, die mir eigentlich vor ein paar Tagen noch fremd gewesen waren, die dann aber zu Freunden geworden sind. Und man steht dann da, der Sand kitzelt in den Zehen und dann hört man einfach dieses Lied und diese Liedzeile, die einfach so gut passt und mir damals auch Gänsehaut verursacht hat, mir immer noch Gänsehaut verursacht, wenn ich das Lied im Radio nochmal höre. Und es ist auch das Schöne dran, wenn man einfach Erinnerungen ja, an ein Lied knüpft und dann einfach wieder abrufen kann, jedes Mal, wenn man das Lied hört. Also das war eine der Szenen, die wirklich auch tatsächlich so stattgefunden haben, ja.
Und diese schöne Mischung aus eigenerlebten Szenerien und Inspirationen durch zahlreiche Reisen können Sie gerne lesen in Spur der Zeichen, die Welt da Capo al fine. Und wem das dann besonders gut gefällt, für den haben Sie auch positive Nachrichten, ne?
Ja, also ich schreibe momentan gerade an den zweiten Teil. Also der Roman ist an und für sich in sich abgeschlossen, hat aber doch noch so ein paar kleine offene Fragen, die ganz gute Anknüpfpunkte sind, um dann auch eine Fortsetzung zu schreiben. Es wird auch der zweite Teil eine Reise sein, auch wenn die komplett anders stattfindet. Es sind auch nicht mehr so viele Länder wie im ersten Teil. Also das beschränkt sich, also abgesehen jetzt von meiner Heimat Österreich, auf drei weitere Länder, also Barcelona, Nashville in den USA und Seoul in Südkorea. Ich habe letztes Jahr auch schon ja, diese Länder besucht, um ein bisschen ja, Erfahrungen zu sammeln, auch mich da inspirieren zu lassen, wie das Ganze dazu ist. Und ja, also ich bin momentan am Schreiben, sollte, ja, weiß ich nicht, wann es fertig wird, so Mitte, Ende des Jahres, dass mal mein Schreibprozess fertig ist und dann, ja, dauert es natürlich dann auch noch, bis es auf den Markt kommt, aber es wird auf jeden Fall eine Fortsetzung geben.
Wunderbar, dann danke ich Ihnen ganz herzlich, danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Wir stellen uns jetzt da hinten noch auch an diesen kleinen Tisch, ne? Da
genau,
sind
ja.
Sie noch ein bisschen zur Verfügung mit Flyern, mit allen Informationen rund ums Buch. Das Buch kann man auch direkt hier drüben erwerben, ne?
Genau, im Messeshop ist das Buch auch verfügbar für die, die es vielleicht interessiert und die da jetzt einfach weiter mit Tom reisen möchten. Genau, also ich danke mich auch recht herzlich für die Aufmerksamkeit. Wenn es Fragen gibt, stehe ich dann, wie gesagt, da hinten noch kurz und ja. Vielen
schönen
Dank
Sonntag.
Und schöne Messe noch.
Schönen Sonntag, genau.
verschieben.
Warum?
Na, weil ich da so gerade sitzen muss. Wie so ein Zinnsoldat.
Eins.
Das steht noch ein bisschen.
es nicht.
Na gut. Ganz nah muss man rangehen, ganz nah.
Ach, da holen wir uns ein bisschen rüber.
Okay.
Warte.
Das ist zu.
Da fangen wir mal an. Ich begrüße Sie recht herzlich. Haben Sie mich verstanden? Nein? Also muss ich ganz nah rangehen? Super. Ja, also nochmal. Ich freue mich sehr herzlich, oder wir freuen uns, dass Sie, kann man ja sagen, zahlreich hier erschienen sind bei dem schönen Wetter und bei dem Riesenangebot hier auf der Buchmesse. Und wie jedes Jahr hier stellen wir Dinge von Lene Vogt vor, die eine Dichterin hier aus Leipzig ist, die von 1891 bis 1962 hier gelebt hat. Der größte Teil der Leipziger, für die ist das ein Begriff. Sie hat sehr viel in Sächsisch geschrieben, wird in vielen Kabaretts gespielt hier in Leipzig. Auch Tom Paul hat sich ihre angenommen und wir wollen diesmal eine andere Seite von ihr, die sonst nicht so oft zu Ohr gebracht wird. Und zwar schrieb sie auch Hochdeutsch. Die Dinge, die ihr wirklich am Herzen lagen, sie schrieb sie in der Hochsprache. Und ganz so langweilig wird es aber nicht, die Zietschen und die Bietschen. Ganz ohne Sächsisch können wir gar nicht, wenn wir eine halbe Stunde hier Hochdeutsch reden sollen. Also das kann man mit uns nicht machen. Geht wirklich nicht. Also fangen wir jetzt an mit dem Titel Der Kommunist im Himmel.
Erschienen in den proletarischen Heimstunden 1924. Just als St. Petrus einmal austreten musste. Und dabei versäumte, einen Ersatzheiligen an das Himmelstor zu stellen, war ein Kommunist in die Gefilde der Seligen geraten. Da sich die neue Seele äußerlich durch nichts von den anderen unterschied, fiel die Sache zunächst nicht auf. Aber schon tags darauf ereigneten sich Dinge, wie sie seit Bestehen des Gottesreiches noch nie dagewesen waren. Gleich früh bei der Morgenandacht streikte das verklärte Bläserchor und verlangte für die Zukunft doppelte Ration von himmlischem Manna. Um 11 Uhr bewegte sich ein riesiger Demonstrationszug unter Voranschweben einer roten Wolke über die Milchstraße. In den ersten Reihen marschierten die sonst so friedlichen Sternputzer und forderten laut Plakat die 8-Stunden-Nacht. Ferner beantragten die Wolkenschieber die Aufhebung der Sonntagsarbeit, welcher Revolution sich die Regenschleusenkontrolleure begeistert anschlossen. Außerdem wünschte die Belegschaft der Kometwerke deren sofortige Sozialisierung. Und die Flockenformer aus der Schneeabteilung verlangten, auch während der Hundstagsmonate voll zu arbeiten. Das Tollste aber war, dass die weiblichen Engel unter Führung der heiligen Elisabeth aus dem Tannhäuser ganz energisch auf die Abschaffung der Paragraphen 218 und 219 drangen. Der liebe Gott saß gedankenvoll auf seinem Wolkensofa, rauchte einen Palmwedel und ließ sich die Fülle der Ereignisse durch den ewigen Kopf gehen.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.